Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Fehlermeldung. Der Entwurf zum IT-Sicherheitsgesetz 2.0 ruft in der Branche Widerspruch hervor. Schnüffelgesetz. Das BSI zwischen IT-Schutzbehörde und amtlicher Datensammelstelle. Schulplan. Die offensive digitale Schultransformation fördert ein nachhaltiges Informatikkonzept. Und das digitale Logbuch. Dachstüberl.
Unser Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte letztes Jahr, man muss Gesetze kompliziert machen, dann fällt es nicht so auf.
So bringt Manuel Artuk, Sprecher der AG Kritis, einer Arbeitsgemeinschaft, die sich mit kritischer Infrastruktur beschäftigt, die vermeintliche Strategie von Bundesinnenminister Horst Seehofer auf den Punkt, das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 möglichst lautlos über die Hürden des Gesetzgebungsprozesses zu bringen. Ganz so gut scheint es aber gar nicht zu funktionieren. Denn kaum war der Gesetzesentwurf auf dem Weg in die Ressortabstimmung der Bundesministerien, da gab es schon heftige Kritik von allen Seiten. Seit fast 2 Wochen wird intensiv über den Entwurf debattiert. Was sind denn die kritischen Punkte, Peter Welchering?
In erster Linie, es fehlt noch immer eine Meldepflicht für Sicherheitslücken. Sicherheitslücken sind aber die Grundlage eines jeden Angriffs auf IT-Systeme. Nur wenn man solche Sicherheitslücken rasch erkennen kann und wenn die rasch geschlossen werden, dann können IT-Systeme ordentlich abgesichert werden. Dazu brauchen wir aber eine Meldepflicht. Und diese Meldepflicht, die muss festlegen, dass jeder, der eine Sicherheitslücke erkennt, diese Lücke melden muss. Die Sicherheitsbehörden müssen dann dafür sorgen, dass diese Schwachstelle rasch geschlossen wird. Aber davon steht eben nichts im IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Obwohl Seehofer das ja auf dem Digitalgipfel 2018 versprochen hatte. Stattdessen soll das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik so eine Art Cyber-Superbehörde mit der Lizenz zum Hacken werden, immer noch dabei dem Innenministerium unterstellt. Es wird also gerade keine unabhängige IT-Sicherheitsbehörde werden. Stattdessen erhält es Angriffsbefugnisse, bekommt es vertrauliche Unternehmensdaten. Alles das wird die IT-Sicherheit eher schwächen als stärken, so lautet eine ganz wesentliche Kritik. Und zusätzliche Meldepflichten und die Ermächtigung, sehr viel mehr personenbezogene Daten der Bundesbürger als bisher sammeln und auswerten zu dürfen, die sorgen dann dafür, dass Datenschutz und Datensicherheit eher geschwächt werden, wenn dieser Gesetzesentwurf so beschlossen wird. Ja, und deshalb wird eben auch viel Kritik an genau diesem Entwurf geäußert.
Und die Kernpunkte der knapp 2 Wochen laufenden Debatte über den Entwurf für ein neues IT-Sicherheitsgesetz, der jetzt in der Ressortabstimmung ist, die haben wir zusammengefasst.
Das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, soll eine Superbehörde werden, geht es nach dem Willen von Bundesinnenminister Horst Seehofer. Die Zuständigkeiten und Aufgaben des BSI werden wesentlich erweitert. So soll das Amt aktiv Portscans durchführen, Angreifer in Honigtöpfe locken und nach ungeschützten Systemen suchen. Anwenderinformationen, die bei der digitalen Kommunikation zwischen den Bürgern und Verwaltungseinrichtungen des Bundes, aber auch mit Parlamentariern anfallen, soll das BSI sogar 18 Monate lang speichern. Kritiker sprechen hier von einer Vorratsdatenspeicherung der besonderen Art, denn allein die sogenannten Protokolldaten, also Metadaten, die bei der digitalen Kommunikation der Bürger mit Parlamentariern und Bundesbehörden entstehen, sagen viel darüber aus, was die einzelne Bürgerin so umtreibt, über ihre politischen Aktivitäten und ihre persönlichen Projekte. Ähnlich sieht es auch mit den Unternehmensdaten aus. Die zahlreichen Datensammlungen könnten aus dem BSI eine Superdatenbehörde werden lassen, die genau weiß, was in einzelnen Unternehmen so passiert und an IT-Verarbeitung so läuft. Besonders umstritten ist dabei die Meldepflicht von sogenannten kritischen IT-Komponenten, eine Information, die dann letztlich über das BSI auch dem Innenministerium zur Verfügung steht. Manuel Artuk, Sprecher der AG Kritis, bewertet das so.
Die unscheinbare Formulierung, dass die Nutzung von kritischen Komponenten dem BMI zu melden ist, bedeutet bei näherem Hinsehen, dass diese neu geschaffene Anzeigepflicht dazu führt, dass das BMI eine höchst kritisch anzusehende Liste vorhält, welcher Kritisbetreiber welche Komponenten im Einsatz hat. Das weckt Begehrlichkeiten bei ausländischen Geheimdiensten und so weiter. Insofern gilt auch hier das Motto, wo ein Trog ist, da sammeln sich auch Schweine.
Denn auch das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 sieht vor, dass das BSI eine nachgeordnete Behörde des Bundesinnenministeriums bleibt. Das heißt, die sehr weitreichende Übersicht über die Verhältnisse im Lande, die sich nicht nur aus Listen mit kritischen IT-Komponenten oder Protokolldaten digitaler Kommunikation ergeben, kann das Bundesinnenministerium für seine politische Arbeit direkt verwerten. Klaus Landefeld, Vorstand von ECO, Verband der Internetwirtschaft, fragt deshalb auch:
Kann man sich sicher sein als Unternehmen, dass da auch nichts weitergegeben wird oder dass nicht die gleichen Analysen und gefundenen Schwachstellen dann auch wieder an andere Stellen weiterlaufen? Das ist eigentlich unsere Sorge, die hierbei besteht.
Solche Sorgen könnten durch ein vom Ministerium unabhängiges Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik ausgeräumt werden. Diese Unabhängigkeit für das BSI ist auch von vielen Sicherheitsexperten und IT-Fachleuten gefordert worden. Im Gesetzesentwurf wurden solche Forderungen und Anregungen aber nicht berücksichtigt. Manuel Artug.
Leider wurde aber die essentiell fachliche Unabhängigkeit des BSI nicht im § 1 BSI-Gesetz vorgesehen. Beispielsweise könnte man sich da in der Ausgestaltung der fachlichen Unabhängigkeit hervorragend am Statistischen Bundesamt orientieren.
In der IT-Sicherheits-Community ist man sich weitgehend einig. Ein Bundesamt, das für IT-Sicherheit zuständig sein soll, muss Schwachstellen rasch erkennen und schließen. Doch diese Aufgabe wird konterkariert, wenn es als abhängige und nachgeordnete Behörde des Innenministeriums zum Beispiel mit einer Behörde zusammenarbeiten muss, deren Aufgabe gerade darin besteht, in Systeme einzudringen, zu hacken und Verschlüsselungen zu knacken. Klaus Landefeld.
Das BSI hat ja jetzt Recht, alles Mögliche zu untersuchen, Daten zu analysieren, auch zum Beispiel aufzufordern, dass Daten, die gehostet werden, zu löschen und so weiter. Also es sind auch jede Form von Code Audit zu machen. Und das ist die gleiche Behörde, die im Prinzip dann wieder Daten weitergeben soll oder in Kooperation mit CITES für Backdoors sorgen soll. Also die Frage, ist das ein sauberes Vorgehen, was jetzt hier mandatiert wird?
Ob Industrieverbände und zivilgesellschaftliche Gruppen ihre dringlichen Änderungswünsche am IT-Sicherheitsgesetz 2.0 nach der Ressortabstimmung überhaupt noch einbringen können, ist fraglich.
100 Seiten umfasst der Gesetzesentwurf und er sieht vor, die bisherigen Meldepflichten und Mindeststandards in Sachen IT-Sicherheit, die für Betreiber von kritischen Infrastrukturen gelten, auszuweiten. Warum ist diese Ausweitung nötig, Peter?
Also in erster Linie, weil die Diskussion über die kritischen Infrastrukturen nie mit der gebotenen Ehrlichkeit geführt wurde. Wenn Teile der Luftraumüberwachung nicht als kritische Infrastruktur gelten, wenn wichtige Teile des Gesundheitswesens als nicht kritisch eingestuft werden, dann kann natürlich so ein IT-Sicherheitsgesetz auch nur bedingt Wirksamkeit entfalten. Weil sich aber in der Politik gerade niemand getraut hat, die kritischen Infrastrukturen auch wirklich als kritische Infrastrukturen einzuschätzen, hat es eben jetzt den Kompromiss gegeben. Und der Kompromiss heißt, wir geben vor eine Ausweitung auf Unternehmen, die von besonderem öffentlichen Interesse sind. Allerdings muss man mal abwarten, wer dann alles darunter fällt. Im Innenministerium will man auf alle Fälle Unternehmen der Rüstungsindustrie und IT-Hersteller, deren Produkte dann auch irgendwas mit Verschlüsselung zu tun haben, eben genau dazu nehmen. Welche Bereiche des Gesundheitswesens dann dazu gezählt werden sollen, darüber wird noch diskutiert.
Das BSI soll ja Zugriff auf viele Daten erhalten. Sehr prononciert haben Kritiker ja die Befürchtung geäußert, aus dem BSI werde dann so etwas wie ein nationales Sicherheitsamt. Wie umfangreich wird die Datenbasis sein?
Also schaut man auf den bisherigen Entwurf, dann reicht das von Listen kritischer IT-Komponenten in den Unternehmen bis hin zu Metadaten der Kommunikation der Bürger. Und bei letzterem, da kann es wirklich gefährlich werden. Also bisher haben zwar auch schon alle Bundesministerien beispielsweise protokolliert, wer da auf ihren Webseiten wann auf welche Inhalte zugegriffen hat. Aber das geht jetzt noch ein Stück weiter und wird 1,5 Jahre gespeichert und verarbeitet. Die Protokolldaten der Bürger, die digital mit ihren Bundestagsabgeordneten oder die digital mit einem Bundesamt etwa für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe kommunizieren wollen, diese Metadaten, Protokolldaten über einen so langen Zeitraum zu speichern und zu verarbeiten, das lässt beispielsweise dann auch die Bildung persönlicher Profile zu. Und genau das ist eben gefährlich. Wenn solche Daten dann auch noch angereichert werden mit Daten aus Portscans, mit Daten aus der Suche nach unsicheren Passwörtern, so steht es ja auch im Entwurf, dann verfügt das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik über eine so weitreichende Datenbasis, dass mit den daraus entsprechenden Algorithmen tatsächlich persönliche Beziehungen, politische Aktivitäten, Schwerpunkte des IT-Einsatzes in den Unternehmen, also ein komplettes Bild dessen, womit sich die Unternehmen und Bürger beschäftigen, abgeleitet werden kann. Ja, und so etwas erfordert die Durchführung etwa von Inferenzanalysen. Die Datenbasis dafür hätte das BSI dann. Es gibt nun natürlich auch überhaupt keinen Anlass zu unterstellen, dass beispielsweise die BSI-Verantwortlichen an Erkenntnissen aus solchen Inferenzanalysen oder Big-Data-Analysen interessiert wären. Und auch dem Bundesministerium des Inneren kann man das nicht unterstellen, da gibt es aber auch keinen Anlass. Aber bei einer solchen sicherheitskritisch relevanten breiten Datensammlung, da muss eben einfach sichergestellt sein, dass diese Daten nicht zu Zwecken missbraucht werden können, die eben jenseits des Erhebungszwecks liegen.
Das BSI bekommt ja auch die Lizenz zum Hacken. Wie sieht es da mit der Kontrolle aus?
Die ist völlig unzureichend, denn als dem Bundesministerium des Inneren nachgeordnete Behörde, und das ist das BSI ja, haben beispielsweise auch die parlamentarischen Kontrollgremien nur einen völlig unzureichenden Zugriff auf das, was das BSI dann in diesem Bereich so anstellt. Die Kontrolle des BSI, die müsste natürlich auch reguliert werden, wenn das BSI unabhängig wird vom Innenministerium. Das ist ja eine alte Forderung. Aber in der jetzigen Abhängigkeit ist die Lizenz zum Hacken für das BSI eben auch eine Lizenz zum Überwachen für das BMI, also fürs Innenministerium. Und das sehen Kritiker als sehr problematisch.
Peter Welchering über die politische Diskussion zum IT-Sicherheitsgesetz. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Das ist eben manchmal so. Erst die Krise macht Schwächen wirklich sichtbar. Unsere Schulen sind in Sachen IT-Ausstattung, Informatikunterricht oder Medienkompetenz schwer abgeschlagen. Und das, obwohl Deutschland eines der reichsten Länder der Welt ist und auch in Zukunft vor allem mit einer technologieorientierten Wirtschaft seinen Wohlstand halten will. Seit Jahrzehnten, so bemängeln scharfe Kritiker, wird das Thema schon vergeigt. Aber selbst die allergrößten Pessimisten sehen in der Krise trotzdem die Chance, dass sich das ändert. In dieser Woche haben sich zahlreiche Organisationen aus der Bildung und auch sehr prominent aus dem IT-Bereich zu Wort gemeldet und die offensive digitale Schultransformation gestartet. Neben Bitkom und dem ECO-Verband hat sich auch die Gesellschaft für Informatik an die Spitze der Offensive gestellt. Und was sie bringen soll, das habe ich Ira Diethelm vom GI-Präsidium gefragt.
Also diese Initiative soll in erster Linie bezwecken, Aufmerksamkeit auf das sowieso schon unter den Nägeln brennende Thema digitale Bildung zu lenken und darauf aufmerksam zu machen, dass wir nach dieser Krise nicht sofort wieder zu dem Zustand davor zurück können, sondern dass wir daraus lernen sollen, dass wir jetzt sozusagen an dem Leid, das viele Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen, Schüler und auch Eltern erfahren, einfach auch daraus Lernen ziehen sollten, die uns Schub leisten, um dann danach auch gestärkt hervorzugehen und dann wirklich auch für die Bildung etwas Gutes mitzunehmen.
Könnte man sagen, die Offensive ist ein Kind der Corona-Krise?
Auf jeden Fall. Das ist ja noch nicht das erste Mal, dass wir mit anderen Verbänden zusammen ähnliche Dinge fordern. Aber die Kürze der Zeit, in der es entstanden ist und auch die Motivation der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner, wie schnell auch viele einfach gesagt haben, ja, na klar, das ist genau unser Ding, das können wir unterzeichnen. Das ist tatsächlich ein Kind der Corona-Krise, weil jetzt viele Missstände einfach so wirklich am eigenen Leib, weil es eben auch oft die eigenen Kinder betrifft, auch bei Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern einfach sichtbar wird und auch sie es selbst merken. Und auch mitbekommen, wo tatsächlich die vielen Bemühungen, die ja durchaus da waren aus den letzten Jahren, einfach nicht genug waren.
7 Handlungsempfehlungen hat die Offensive ausgesprochen und veröffentlicht. Warum geht es denn im Einzelnen?
Die eine ist, dass man natürlich ganz offensichtlich die digitalen Geräte auch zur Verbesserung des Schulalltags verwendet. Das ist nicht nur der Unterricht, sondern auch die Interaktion, Kommunikation von Lehrkräften untereinander und so weiter. Dann als zweites dazu gehört natürlich, dass die Kinder auch mit diesen digitalen Geräten ausgestattet werden müssen, und zwar unabhängig vom Elternhaus, und dass auch jedes Kind einen eigenen Zugang zu diesen Geräten hat und nicht nur irgendwo in der Familie eins vorhanden ist, sondern dass sie wirklich selbst eins bekommen. Der dritte Punkt ist, dass wir einen verpflichtenden Informatikunterricht fordern, einfach weil sich jetzt auch gezeigt hat, dass vielen Lehrern auch tatsächlich auffällt, dass man das nicht nur nicht bedienen und benutzen können muss. Man muss es einfach auch verstehen, um einfach das auch hinterfragen zu können. Und da ist eben der Informatikunterricht genau der Punkt. Dann, um eben auch als Viertes diese Kompetenzen nicht nur bei den Schülern natürlich zu haben, sondern auch die Lehrkräfte müssen diese Kompetenzen haben. Also da müssen wir auch in die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften die Informatik- und Medienkompetenz umfassend stärken. Eine weitere Forderung, den Punkt auch von diesen Lernumgebungen, dass man dort eben eine sichere Lernumgebung etabliert und die Form der digitalen Kommunikation und Kooperation einfach intensiver nutzt und dort eben auch vernünftige Konzepte fährt. Dazu führt wieder als Sechste, dass die Schulen auch natürlich flächendeckend nicht nur die Geräte haben müssen, sondern auch das Personal, was sich darum kümmert. Und eben auch Medienpädagoginnen und Pädagogen in die Schulen müssen, um eben auch diese Schnittstelle zu bilden zum Unterricht hin und auch zur vernünftigen Reflexion der digitalen Medien im Unterricht in verschiedensten Fächern, auch als Unterrichtsgegenstand und nicht nur als Unterrichtsmittel. Und nicht zuletzt, aber eben als siebte Forderung dann doch am Ende, dass nicht nur die Kinder mit den Geräten ausgestattet werden sollen, sondern natürlich auch als allererstes die Lehrkräfte. Denn wir haben immer noch den Fall, dass die Lehrkräfte mit ihren Privatgeräten arbeiten. Und da ist natürlich ein Wildwuchs einerseits und auch keine Verpflichtung andererseits möglich, sodass wir hier dafür plädieren, dass zuallererst die Lehrkräfte eben einerseits ein Arbeitsgerät bekommen und zusätzlich eben auch noch das, was eben die Schüler auch haben, damit sie auch mit den gleichen Geräten zusätzlich noch arbeiten wie die Schüler, wenn die zum Beispiel nur ein Tablet haben.
Bleiben wir mal bei dem Thema Ausstattung mit digitalen Arbeitsgeräten. Sie haben die 500 Millionen Euro Finanzspritze des Bundes begrüßt, fordern aber mehr. Was sind da Ihre konkreten Vorstellungen?
Das zielt in erster Linie auch erstmal in die Richtung, dass wir wirklich alle Kinder ausstatten, elternunabhängig. Denn nicht nur Eltern, die sich das nicht leisten können, haben vielleicht keine Tablets für ihre Kinder, sondern es gibt auch jede Menge Menschen, die sich das leisten können, die aber eben nicht so technikaffin sind und deswegen vielleicht auch aus Gründen der Beschützung und so weiter ihre Kinder bis jetzt noch nicht damit ausstatten, auch weil die einfach im Unterricht noch nicht gebraucht werden. Also wirklich eine Flächendeckung, eine 1:1 Ausstattung, das wünschen wir. Und zusätzlich wünschen wir auch, dass das auch eine Dauerlösung irgendwie etabliert wird, denn auch diese Geräte veralten irgendwann. Das heißt, es ist mit solchen Einmalzahlungen an sich schon mal gar nicht getan. Im Digitalpakt sind es ja über 5 Milliarden, die bereitgestellt werden. Und der Kollege Andreas Breiter hier aus Bremen hat ausgerechnet, dass es 2,8 Milliarden pro Jahr bräuchte, um so eine Infrastruktur überhaupt insgesamt dauerhaft auch zu pflegen und auf einen bestimmten Stand zu belassen. Und in die Richtung geht diese Forderung, aber eben natürlich auch die Ausbildung der Lehrkräfte.
Das scheint ja eines der großen Probleme zu sein, dass die Lehrkräfte tatsächlich nicht ordentlich ausgebildet sind in Sachen IT-Kompetenz, oder?
Ja, ich glaube, das ist das größte Problem. Es geht damit einher, sozusagen, wenn alle Lehrkräfte darin vernünftig ausgebildet worden wären, dann wären ja vielleicht auch ein paar von den Bildungspolitikern in der Richtung ausgebildet worden und dann hätten wir viele Dinge vielleicht schon früher erkannt. Aber ohne diesen Sarkasmus, es ist halt tatsächlich so, wir können es den Lehrkräften gar nicht übel nehmen, dass sie diese digitalen Endgeräte im Moment nicht so einsetzen, wie es sich mancher vielleicht wünscht, weil sie das tatsächlich nicht gelernt haben. Und das kommt unter anderem daher, dass es nicht verlangt wird in den Prüfungen. Also es wird weder bei den Prüfungen für die Lehramtsausbildung weite Strecken, es gibt bestimmt Ausnahmen unter den Bundesländern, verlangt, noch aber bei den Schülern auch. Wir lassen immer noch ganz, ganz viele Schüler, die meisten Schüler aus der Schule raus, ohne dass sie jemals eine Note für ihre Medienkompetenz oder ihre informatische Kompetenz bekommen hätten. Und das gilt dann natürlich auch für alle Lehrkräfte. Wenn die das selbst in der Schule nicht hatten, dann wird es auch später eng. Und wenn sie es aber auch im Studium auch niemals dazu einen Schein machen müssen, dann dürfen wir uns nicht wundern.
Frau Dieter, im Hand aufs Herz, Ihre Forderungen sind ja nun nicht so neu, dass man sagen würde, das kommt alles überraschend. Woran liegt es eigentlich, dass da nichts passiert?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben, also wenn man die Diskussion zurückverfolgen, können wir sie bis in die 80er zurückverfolgen, bis zur Bund-Länder-Kommission 1987, wo eigentlich genau die gleichen Sachen schon gefordert wurden, auch ein gewisser Einsatz von Telekommunikation zu Bildungszwecken und so weiter. Und den Fehler, den man damals gemacht hat, ist tatsächlich, das nicht in verpflichtende Lehrerbildung einzuziehen, dass wir da eine ganze Generation quasi verloren haben in dem Glauben, dass sich die Lehrkräfte und die Schüler sich das irgendwie schon selber beibringen. Also sozusagen das Märchen vom Digital Native greift da an vielen Stellen und hat viel Schuld daran, meiner Einschätzung nach. Die nächste Schwierigkeit ist die Verteilung der Zuständigkeiten. Wir haben hier den Bund, die Länder, die Kommunen und dann auch noch natürlich teilweise die einzelnen Schulen. sodass wir dort einen Zustand haben, in dem man sehr gut den schwarzen Peter hin und her schieben kann und sich in Kompetenzwirrwarr verlieren kann.
Gemäß dem Motto, steter Tropfen höhlt den Stein, werden also nochmal diese Handlungsempfehlungen ausgesprochen. Welche auch unmittelbaren Erwartungen verbinden Sie damit?
Wir erwarten damit, dass man tatsächlich so einen Schub bekommt, dass sich viele Leute darin auch wiederfinden und sagen, ja, wann denn nicht jetzt? Jetzt können wir auf Basis dieser Empfehlungen möglicherweise, die ganz, ganz viele Leute unterschreiben, dass es ja auch eine gewisse Sicherheit gibt. Wenn solche Empfehlungen einen großen Konsens erlangen, dann fühlen sich auch wieder einige Schulen und Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in der Bildungspolitik hoffentlich ein bisschen gestärkt und wissen ungefähr, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Viele von diesen Dingen sind ja auch schon auf dem Weg. Und damit sozusagen unterstützen wir auch die Teile der Bildungspolitik, die sich in bestimmte Richtungen auch schon auf den Weg gemacht hat, die wir eben hier aufgelistet haben.
Aber Adressat war ja die Bildungspolitik. Haben Sie schon Rückmeldungen auf Ihre Offensive?
Also von den Bundesländern ist mir da im Moment noch nichts bekannt, aber es gibt aus der Bundespolitik, das ist natürlich auch immer ein bisschen einfacher, aus der Bundespolitik sich an solchen Dingen dranzuhängen, weil man dann ja automatisch erstmal nicht dafür zuständig ist. Aber trotzdem freuen wir uns natürlich darüber, dass etliche Bundespolitiker sich dem auch schon angenommen haben und das unterstützen wollen.
Das war Ira Diethelm von der Gesellschaft für Informatik über die Offensive Digitale Schultransformation.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 25080.
Wir in Bayern spielen mit offenen Karten. Wenn wir traurig sind, und das sagen wir durchaus immer wieder einmal, merkt man uns das an. Weil wir hocken ja jetzt die ganze Zeit in die Wohnungen rum. Außer am Wochenende, wo die Angie und ich mit Mund-Nasen-Schutz in der Fabrikhallen auf die Roboter aufpassen. Und so stehen wir zwischen die Roboter, pinseln mit den Puscheln den Staub vor die Metallschultern ab und schweigen. Warum sagst nix, Angie? Was soll ich denn sagen? Bist deprimiert, Angie? Zu lang allein zu Hause? Schmarrn. Hör auf. Das wär's dann gewesen für den Samstagnachmittag, wenn nicht auf einmal die Roboter angefangen hätten zu tuscheln oder zu ratschen, erst ganz leise, dann richtig Zimmerlautstärke. »Geben wir Mittagessen?«, fragt der eine. »Was gibt's denn heute?«, fragt der zweite. »Megabytes.« Alle freuen sich und trampeln mit den Füßen, wirklich alle. »Ich glaube, die müssen wir isolieren«, sagt die Angie. »Warum isolieren?« »Weil die erstens einen Spaß zusammen haben und es ist derzeit nicht erlaubt und geringe Abstände haben sie auch noch.« »Wie recht sie hat, die Angie.« Geringe Abstände und Freude sind einfach nicht sozialverträglich. Wir können in dieser Situation doch nicht einfach Witze erzählen und dann lachen alle. Treffen sich zwei Roboter, sagt der eine, hast du eine Schraube locker. Nicht witzig, sagt die Angie. Aber die Roboter kichern. Jetzt geht's einmal in eure Dachstübel und bleibt das Wochenende über da drin, befehlige ich die Roboter. Im Dachstübel sind wir immer, sagt ein vorwitziger, eigentlich ziemlich primitiver Roboter, ursprünglich für den Export nach Polen bestimmt. Ins Dachstübel müssen wir nicht extra reingehen. Heißt das, fragt die Angie nach kurzer Denkpause und runzelt über der Mund-Nasen-Maske ihre süße kleine Stirn, heißt das, wenn ihr jetzt zusammen Mittagessen geht, jeder eine ordentliche Portion Megabytes futtert, dass ihr euch das nur in eurem Dachstübel einbildet? So wie ihr auch, sagt der Polenroboter. Was natürlich unverschämt ist. Oh, was können Maschinen aus Blech schon über uns wissen, über uns Menschen und speziell über uns Bayern.
Digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed.
Im Bluetooth-Protokoll klafft eine Sicherheitslücke. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Sicherheitsforscher haben eine neue Bluetooth-Schwachstelle entdeckt. Sie macht viele Geräte wie Smartphones, Tablets oder Notebooks angreifbar. Das Problem tritt auf, wenn sich zwei Bluetooth-Geräte miteinander koppeln. Sie einigen sich dabei auf einen Langzeitschlüssel, über den sie sich bei weiteren Kopplungsprozessen schnell wiedererkennen können. Allerdings ist es offenbar möglich, dass ein Angreifer den ersten Kopplungsprozess gewissermaßen belauscht, um dann später die Identität eines zuvor verbundenen Gerätes zu übernehmen.
Apple und Google veröffentlichen ihre Schnittstellen für Corona-Apps.
Die Corona-Apps sollen helfen, mögliche Ansteckungen mit dem Coronavirus nachzuverfolgen. Dafür erfassen die Apps anhand der Stärke von Bluetooth-Signalen und dem Austausch von Kryptoschlüsseln, welche Smartphones und damit welche Besitzer einander nahegekommen sind. Google und Apple haben für ihre jeweiligen Smartphone-Betriebssysteme Android und iOS jetzt die notwendige Programmierschnittstelle veröffentlicht. Pro Land soll jeweils nur eine App auf die Schnittstelle zugreifen können.
Ein Whistleblower ruft Datenschützer gegen Apple auf den Plan.
Vor rund einem Jahr wurde bekannt, dass Apple Audiomitschnitte seines Sprachassistenten Siri auch von Menschen auswerten lässt, zum Teil in externen Dienstleistungsfirmen. Ein früherer Mitarbeiter einer solchen Firma hat jüngst in einem offenen Brief die europäischen Datenschutzbehörden zu einer offiziellen Untersuchung aufgefordert. In dem Brief äußerte er Zweifel daran, dass Apple seine Zusagen tatsächlich einhält, Siri Sprachbefehle nur noch mit Zustimmung der Nutzer und allein durch eigene Mitarbeiter auswerten zu lassen. Die irische Datenschutzbehörde nahm daraufhin Kontakt mit Apple auf und forderte weitere Informationen über die Datenerfassung rund um das Sprachassistenzsystem Siri an. Eine Antwort von Apple steht noch aus.
EasyJet wurde von Hackern angegriffen.
Dabei erlangten die Hacker offenbar Zugriff auf die Daten von rund 9 Millionen Kunden der britischen Fluggesellschaft. Zu den erbeuteten Angaben zählen E-Mail-Adressen und Reisedetails. Bei über 2200 Kunden konnten die Angreifer auch die Kreditkartendaten erlangen. Nach Angaben von EasyJet sollen alle Kunden, die vom Datenleck nachweislich betroffen sind, bis zum 26. Mai darüber informiert werden. Dem britischen Sender BBC zufolge hatte EasyJet bereits im Januar Anzeichen des Hackerangriffes bemerkt.
Facebook und Instagram bekommen Shopping-Funktionen.
Damit sollen die beiden Netzwerke zu einer Plattform für Online-Handel werden und mit Anbietern wie Amazon oder eBay konkurrieren. Für Facebook ist dieser Schritt auch deshalb interessant, weil es damit Zugang zu wertvollen Daten zum Kaufverhalten seiner Nutzer erhält. Künftig können beliebige Händler auf Facebook kostenlos Online-Shops einrichten. Geld verdienen will Facebook über die Werbeanzeigen der Händler sowie Gebühren für integrierte Bezahlfunktionen.
Die IFA soll trotz Corona stattfinden.
Allerdings nur in einem deutlich kleineren Rahmen, als Fachveranstaltung, an der nur Fachbesucher und Journalisten auf Einladung hin teilnehmen können. Die Technikschau ist als IFA 2020 Special Edition in verkürzter Form vom 3. bis 5. September in Berlin geplant. Die IFA wäre damit die erste große Technologiemesse seit der CES in Las Vegas im Januar. Laut Angaben der Veranstalter soll die Sonderedition der IFA in 4 parallel veranstaltete Events aufgeteilt werden, mit jeweils maximal 1.000 Teilnehmern.
Sternzeit, 23. Mai. Kombi-Satellit für Weltall und Atmosphäre. Seit dem Jahr 2001 umkreist der schwedische Kleinsatellit Odin die Erde. Sein Hauptinstrument ist eine Radioschüssel von etwas mehr als 1 Meter Durchmesser. Damit hat er in den ersten Jahren die Strahlung von Gas- und Staubwolken in der Milchstraße untersucht, um mehr über die Entstehung von Sternen und Planeten in Erfahrung zu bringen. 2007 hat Odin den astronomischen Teil seiner Mission beendet. Seitdem widmet er sich allein der Erforschung der oberen Atmosphärenschichten. Der Satellit betreibt jetzt nicht mehr Astronomie, sondern Aeronomie. Odin untersucht den Ozongehalt und bestimmt die chemischen Stoffe, die in den verschiedenen Schichten der Atmosphäre vorkommen. Dafür beobachtet er das Licht eines Sterns, der vom Satelliten aus gesehen hinter dem Rand der Erdscheibe verschwindet. Dabei durchleuchtet das Sternlicht regelrecht die Atmosphäre. Odin kann so etwas fast 30 Mal pro Stunde erfassen. Die Europäische Weltraumorganisation ESA hält Odins Daten für so wichtig, dass sie die zunächst rein schwedische Mission seit 2007 unterstützt. Auch der Start des Satelliten war eher ungewöhnlich. Er ist vom Kosmodrom Svobodny aus mit einer Start-1-Rakete ins All geflogen. Die kleine Start-1 kam nur 5 Mal zum Einsatz. Der einst für Interkontinentalraketen genutzte Startplatz heißt heute Vostochny und soll langfristig Russlands wichtigster Weltraumbahnhof werden. Der dort gestartete Odin war nur für 2 Jahre Einsatz ausgelegt, kreist aber mittlerweile seit fast 20 Jahren um die Erde.
Belächeln, beschwichtigen, bekämpfen. Wie umgehen mit Verschwörungstheorien? Das ist gleich Thema bei Streitkultur um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.